Ja, danke euch erstmal, dass ihr wieder bereit seid, mir zuzuhören. Schön. Es gibt Themen, da überrascht es mich, wie einsilbig Jesus dazu spricht. Also Themen, die mich gerade so beschäftigen zum Beispiel. In den letzten Jahren bin ich mit einigen Themen, wo ich merkte, das ist das Thema, sage ich mal, in der Öffentlichkeit, das ist das Thema in den Gemeinden, bin ich an die Bibel herangegangen, ins Gebet gegangen und hatte den Eindruck, Jesus blieb so einsilbig. Also Thema Corona, Thema Impfung, Thema Krieg. Und ich dachte, Herr, kannst du nicht ein bisschen ausführlicher sein? Und dann guckte ich nach, Mensch, vor 2000 Jahren, da gab es doch sicherlich auch die Themen, die das ganze Gottesvolk brennend interessiert haben. Wo sie sagten, Mensch, dazu brauchen wir eine Stellungnahme. Ist das richtig oder ist das falsch? Ja oder nein? Und ich könnte mir vorstellen, wenn ich es richtig verstanden habe, dass so ein Thema damals, das waren die Römer. So. Deswegen auch die Sehnsucht, dass endlich der Messias mal eine Sache erledigt. Nämlich dieses korrupte Volk, diese brutale Militärmacht, die nur weil sie die Macht haben, sich alles erlauben, die den Gottesdienst einschränken und unterdrücken, dem Gottesvolk zusetzen und ihnen einfach Vorschriften machen. Und die dazu noch eine solche heidnische Haltung haben, also das geht gar nicht. Jesus, was ist deine Stellung dazu? Dann gibt es ja die Situation, wo er geradezu gezwungen wird. Also natürlich ganz schmeichelnd. Die Gegner wussten natürlich, bei welchen Themen man sich, sag ich mal, ins Fettnäpfchen setzt. Also ist es richtig, den Römern Steuern zu bezahlen oder nicht? Ganz klare Frage, klare Antwort bitte, Jesus. Und Jesus ist merkwürdig einsilbig und erstmal sagt er, ihr Heuchler. Aber zweitens sagt er, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Jesus, ja oder nein? Komisch, ne? Und ich habe gedacht, es gibt ja manche Themen, die mich immer wieder auch brennend interessieren und beschäftigen. Das sind Themen, die andere auch existenziell bewegen. Jesus zählt sie geradezu auch alle auf. Er hat sie im Blick. Seuchen, Kriege und Kriegsgerüchte, Fake News, Katastrophen, Naturkatastrophen. Er zählt sie alle auf und dann sagt er, seid wachsam und nüchtern. Irgendwie hatte er im Blick, dass all diese Themen das Potenzial haben, zu spalten, zu polarisieren und uns irre zu machen. Und er sagt eine Sache ganz deutlich über all diese Themen: Es ist nicht das Letzte. Diese Themen sind nicht das Letzte. Letztlich nicht die entscheidende Frage. Und in einer Situation, wo er kurze Zeit später selber die Korruption von Machtpolitikern am eigenen Leib erlebt, die Grausamkeit von diesen Folterleuten, die das professionell machen, macht er alles durch. Aber in der Zeit lehrt Jesus seine Jünger ganz andere Themen. Und bei diesen Themen habe ich den Eindruck, die haben gar nicht so die Chance in der Öffentlichkeit wirklich oder vielleicht auch in Gottes Volk so im Blick zu sein. Und ich dachte, Jesus, auch wenn mich die anderen Themen eigentlich schon beschäftigen würden, ich will nochmal zuhören, welche Themen du gerne weitergegeben hättest. Und dazu gehört eben dieses, lange Einleitung. Matthäus Evangelium, Kapitel 25, ab Vers 14. Denn es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reiste, seine eigenen Knechte rief und ihnen seine Habe übergab. Ganz kurz nochmal unterbrochen. Jesus reduziert in einer Zeit, wo so viel Tumult und Spannung um ihn herum ist, wo existenzielle Fragen auch seine Jünger beschäftigen, reduziert er den Blick, alles andere tritt zurück sozusagen, und entscheidend ist jetzt in diesem Gleichnis nur eins. Also nicht, was geschieht alles um uns herum, welche Umstände sind es. Er reduziert es auf eine Beziehung, auf ein Verhältnis. Nämlich das zwischen, ich sag mal, mir und meinem Herrn. Der seine Knechte rief und ihnen seine Habe übergab. Und einem gab er 5 Talente, einem anderen 2, einem anderen 1. Einem jeden nach seiner eigenen Fähigkeit. Und reiste außer Landes. Sogleich aber ging der, welcher die 5 Talente empfangen hatte, hin und handelte mit ihnen und gewann andere 5 Talente. So auch der, der die 2 empfangen hatte, auch er gewann andere 2. Der aber das eine empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit aber kommt der Herr jener Knechte und rechnet mit ihnen ab. Und es trat herbei, der die 5 Talente empfangen hatte und brachte andere 5 Talente und sagte, Herr, 5 Talente hast du mir übergeben, schau, andere 5 Talente habe ich dazu gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu. Über vieles werde ich dich setzen. Geh hinein in die Freude deines Herrn. Es trat aber auch herbei, der die 2 Talente empfangen hatte und sprach, Herr, 2 Talente hast du mir übergeben, siehe, andere 2 Talente habe ich dazu gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht. Über weniges warst du treu. Über vieles werde ich dich setzen. Geh hinein in die Freude deines Herrn. Es trat aber auch herbei, der das 1 Talent empfangen hat und sprach, Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich und ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Sieh, da hast du es deine. Sein Herr aber antwortet und sprach zu ihm, böser und fauler Knecht. Du wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht gesät und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe? So solltest du mein Geld den Wechslern gegeben haben. Und wenn ich kam, hätte ich das meine mit Zinsen erhalten. Nehmt ihm nun das Talent weg und gebt es dem, der die 10 Talente hatte. Denn jedem, der hat, wird gegeben und überreichlich gewährt werden. Von dem aber, der nicht hat, von dem wird selbst, was er hat, weggenommen werden. Und den unnützen Knecht, werft hinaus in die äußere Finsternis, da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Ich hatte gerade meine Fahrschule fertig. Ich habe gar nicht so gerne Autofahren gelernt, muss ich sagen. Ich war ein bisschen ängstlich. Und als ich fertig war, hat meine Mutter mir den Autoschlüssel, der sah ein bisschen anders aus, von ihrem Auto gegeben. Das hatte sie von einem Onkel geschenkt bekommen. Wir hatten nicht so besonders kräftige Finanzen. Ich wusste, meine Mutter braucht das Auto auch. Wir waren auf dem Land draußen. Und sie sagte, Andi, ich gebe dir den Schlüssel, damit ihr zum Jugendkreis fahren könnt. Das war immer mühsam. Wir mussten immer vor Ende des Jugendkreises schon weg, weil der letzte Bus da fuhr. Und mit ein bisschen Angst im Herzen, aber vor allen Dingen mit einem ganz anderen Gefühl, habe ich mich in das Auto gesetzt und habe mit dem Auto sozusagen fahren gelernt. Nämlich mit dem Eindruck, was für ein Vertrauen, das mir da entgegengebracht wird. Mensch, ich kann es doch noch gar nicht richtig. Was für ein Risiko. Aber vor allen Dingen stand mir vor Augen, meine Mutter vertraut mir ihr Auto an. Und das stand am Anfang. Und das hat mich auch enorm, ja, gehoben, gelupft. Im Blick auf diese Geschichte. Wir haben ja schon gehört, die Schule beginnt wieder, der Ernst des Lebens, Ferien vorbei. Hier also ein Gleichnis aus der Arbeitswelt. Es geht um den Dienst gegenüber einem Chef. Man könnte sagen, wie sieht das Verhältnis zu dem Chef aus? Das Besondere ist, dass Jesus in diesem Fall ein Gleichnis, ein Geschehen von einem Geschäftsmann beschreibt, der mit Geld umgeht und Geld anlegt. Also irgendwo aus der Vermögenswirtschaft, würde ich es mal sagen. Das ist sonst nicht der Bereich, über den Jesus so viel erzählt. Weil dieser Geschäftsmann auf eine Reise ins Ausland geht, sollen seine Knechte sozusagen mit seinem Besitz handeln. So, anders als heute, nur als Erläuterung, danke. Und nicht ein Glas Wasser wird unvergolten bleiben. Genau. Damals gab es also beim Job, beim Knecht zum Herrn, nicht diese Trennung zwischen also Job und Privatleben, sondern die Knechte, die gehörten zu ihrem Herrn. Die gehörten zum Haushalt dazu, die lebten so an einem Ort normalerweise. Und es war klar, der Herr, wie das manchmal früher bei Firmen also war, der sorgte sich auch um seine Angestellten. Die standen unter seinem Schutz, die gehörten zu ihm, er trug auch Verantwortung. Und sie waren Teil von dieser Hausgemeinschaft. Und Jesus erzählt, wie die Knechte jetzt mit diesem Geld umgehen, das ihnen der Herr anvertraut. Und wie das abläuft, als er bei seiner Rückkehr Rechenschaft fordert. Jesus erzählt Vergleichsgeschichten aus der ganz profanen Welt. Und er will damit immer etwas anschaulich machen, was wir eben nicht sehen können. Er lehrt, er erklärt etwas über Gott und sein unsichtbares Reich. Und am Ende vom Matthäusevangelium dreht sich vieles eben um diese ganz spezielle Zeit, nämlich die Phase des Wiederkommens von Jesus. Als Jesus das erzählte, stand seine Verhaftung und sein Tod kurz bevor. Kurze Zeit später wird er hingerichtet und begraben. Und dann kommt danach die Auferstehung, die alles verändern wird. Wo er nicht mehr sichtbar war für die Welt, weil er in die unsichtbare Welt Gottes ging. So, das ist die Situation, in der wir jetzt auch leben. Wir gehören zu Christus, aber wir sehen ihn nicht. Und in dem Gleichnis drückt Jesus das mit den einfachen Worten aus: Der Chef ist verreist. Also, er lebt, aber er ist nicht hier. Nicht sichtbar, leiblich vor Ort. Und jetzt, was machen die Leute, die zu Jesus gehören in der Zeit, bevor er wiederkommt? Die Aufmerksamkeit ist also auf ihren Einsatz gerichtet und auf ihre Haltung. Seine Knechte, das sind diejenigen also, die zu Jesus gehören. Also ist in diesem Gleichnis nicht von Heiden die Rede, von Religionslosen, von Leuten, die nicht zur Gemeinde gehören. Und bei diesen Knechten, da geht der Spot sozusagen auf ihr Schaffen und was Jesus darüber denkt. Am Ende feiern die meisten und freuen sich. Aber uns prägt sich normalerweise das Ende ein, dass es da auch einen gibt, der fliegt raus. So, dem wird gekündigt. Und er kann nur bedauern am Schluss, was er versäumt hat. Und ich merke, wie Fragen da sind. Ja, ich gehöre zu Jesus, er ist mein Herr. Das ist geklärt, Gott sei Dank. Und wenn er kommt und mich fragt, was ich mit dem gemacht habe, was er mir anvertraut hat, was gebe ich ihm und was wird er dazu sagen? Und Jesus lehrt uns jetzt schon eben beides zu bedenken und entsprechend zu handeln. Er will Freude. Es geht in diesem Gleichnis nicht darum, ob er wiederkommt. Das ist so sicher wie die Geschäftsreise, dass die mal endet. Aber wann, das ist noch unklar. Schauen wir nochmal genauer hin. Wie geht es los? Am Anfang steht also ein gewaltiges Vertrauen. Ein Mensch vertraut seine Güter jemandem an. Das ist ausschließlich positiv. Es ist wie beim Menschen, der seine Knechte rief und ihnen seine Habe übergab. Ein befreundeter Pfarrer von mir, der engagiert sich neben seiner Gemeinde auch noch in Albanien. Und Albanien, große Armut, viel Korruption. Und es gibt einige Christen dort, eher weniger, und die sind meistens in ganz ärmlichen Verhältnissen, auch die Gemeinden. Die kommen aus diesem ganzen System ganz, ganz schwer raus. Und sie haben einen Verein gegründet, der Kleinkredite vergibt. Damit einzelne Personen sich etwas aufbauen können und dann wieder in andere investieren, das gehört sozusagen dazu. Sie fangen an und mit dem, was sie an wenigem erwirtschaften, sollen sie etwas zurückzahlen, was gleichzeitig andere wieder für ihren Kleinkredit bekommen. Damit sie aus diesem Teufelskreis von Armut und Arbeitslosigkeit rauskommen. Das sind also Christen, die sammeln und geben, und für die anderen ist das die Chance. Der eine, von dem weiß ich, der hat es mit Bienen versucht und das hat super geklappt. Er verkauft dann also Honig. Und der andere hat ein bisschen Werkzeug bekommen und kann jetzt reparieren und verdient dadurch was. Und mit den Gewinnen bezahlen sie sozusagen den Kredit zurück und bringen es gleichzeitig in Schwung, dass andere auch einen Kredit bekommen. Tolle Sache, tolle Chance. Jesus vertraut uns etwas an und das heißt auch, er traut uns etwas zu. Und zwar jedem von den Seinen. Im Vers 15 heißt es, und er gab dem einen 5 Talente und dem anderen 2 Talente. In Rom circa 30, 35 Kilogramm Silber, also eine Währungseinheit, eine Art Goldbeutel, ein paar tausend Euro, die er da einem sozusagen in die Hand gibt, hoher Wert. In unserer deutschen Sprache ist das ja so ein bisschen doppelsinnig mit Talent, ne? Ich finde das gar nicht so schlecht. Talent ist ja bei uns im Sprachgebrauch auch immer so eine Fähigkeit, die in uns schlummert und gefördert werden will und die wir einsetzen können. Wofür könnten diese Goldbeutel oder diese Güter stehen? Also ich deute es so, dass es für alles steht, was uns Gott anvertraut hat. Als Glaubende wissen wir, dass letztlich alles von Gott herkommt, was wir sind und was wir haben. Deswegen danken wir ihm ja auch für den heutigen Tag, für den Morgen, für den Gottesdienst, dass ich atme, dass ich eine gewisse Kraft und Fitness noch habe. Ja, und dass wir handeln können. Unser Denken, die Fähigkeit für unser Denken, unser Fühlen, unser Wollen, all das ist Potenzial. Auch die Erziehung und die Bildung, die ich genossen habe. All das, was andere in mich investiert haben an Gutem. Mann, das ist gar nicht zu nennen, was Leute in mich investiert haben. Und auch unser Hab und Gut. Sogar der Frieden, in dem wir uns immer noch befinden. Die Möglichkeiten, die Freiheiten, die unser Staat uns gewährt. Nichts davon ist selbstverständlich. Das haben wir gesehen. Wir empfangen es letztlich vom Höchsten. Alle natürlichen Gaben und auch alle übernatürlichen Gaben. Also alles das, was aus unserer Beziehung zum Vater im Himmel herausfließt, aus unserer Beziehung zu Christus, uns geschenkt wird. Das Wort Gottes, aus dem wir schöpfen, das wir sogar verstehen dürfen. Ich merke, was für ein Geschenk, wenn ich merke, hier spricht Gott zu mir und ich nicht nur da stehe und sage, ja, kann ich nichts mit anfangen. Was für ein Geschenk ist zu verstehen. Alles, was aus der Verbindung mit dem Heiligen Geist uns zukommt. Die Chance und die Vollmacht zu beten. Die Führung, die Erfahrung, die wir mit Gott machen dürfen. Die Geschwister, die Gemeinde. Glaube, die Hoffnung und nicht zuletzt die Charismen. All diese übernatürlichen Fähigkeiten, die Gott jedem Einzelnen nach seinem Dafürhalten uns gibt und anvertraut. Und die wir jetzt für andere einsetzen. All das teilt Jesus mit einem großen Vertrauen an die Seinen aus und sagt, wirkt Gutes damit, in meinem Sinne. Macht was. Ich finde es ja spannend, dass der Herr in diesem Gleichnis nach Matthäus verschiedene Maße verteilt. 5 gibt er dem einen und 2 dem anderen, dem einen 1. Die bekommen also unterschiedliche Mengen. Und ich deute das so, Jesus kennt uns. Und er hat einen guten Blick für unser Maß, für unsere Fähigkeiten, für die Grenzen, die wir haben. Und entsprechend gibt er uns und vertraut er uns an. So, der Herr ist verreist und jetzt gilt's. Der erste wird aktiv, der handelt, der zweite setzt sich ein und er erlebt Gewinn. Es wird verdoppelt. Und dann kommt etwas Merkwürdiges. Der aber das eine empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Ich nehme den Schlüssel von meiner Mutter und packe ihn in den Safe. Okay. Anscheinend habe ich nicht begriffen, was für eine Chance ich gerade habe, was für ein Vertrauen in mich gesetzt wurde. Hallo? Dieser Dritte arbeitet also nur am Anfang, um das Ganze zu verstecken. Er tut so, als hat er nichts gekriegt. Und danach arbeitet er gar nichts. Gibt's das? Dass sich jemand, der sich Christ nennt, hinstellt und sagt, nö, mir hat Gott gar nichts gegeben. Ja, die anderen, guck mal, wie viel der hat oder so. Ne? Denen geht's gut. Gott kann dankbar sein, wenn ich mal zum Gottesdienst komme. Aber was ich habe, das habe ich mir selbst erarbeitet. Von mir braucht er also nichts zu erwarten. Ist es möglich, das so die Hände in den Schoß zu legen, nichts einzusetzen und zu sagen, ja, ich tue ja nichts Böses, ne? Wir werden hören, wie Jesus darüber denkt. Vers 19. Nach langer Zeit aber kommt der Herr jener Knechte und rechnet mit ihnen ab. Es dauert lange. Aber er kommt. Und das Natürlichste in dieser Geschäftswelt ist, na klar, es wird Rechenschaft abgelegt. Jeder muss Rechenschaft ablegen. Ich finde ja, Rechenschaft hat so ein bisschen Geschmäckle, wenn ich das so im Religiösen höre. Kürzlich habe ich M4 kennengelernt. Das ist so ein Programm, das Gemeindegründer schult, und zwar Gemeindegründungsteams. Und ich sollte mich da ein bisschen reinlesen von dem Werk, in dem ich bin, her, weil sie sich gewünscht haben, dass ich da ein bisschen was mitmache. Und das fand ich sehr interessant. Die haben also im Blick auf Gemeindegründungsteams auch einen Bereich, wo sie sagen, was sind die typischen Störungen innerhalb von Gemeindegründungsteams, die hindern, dass das sozusagen gelingt mit den Gründungen. Und sie begleiten bewusst nicht nur eine Person, den Leiter, sondern das Team in dem ganzen Prozess. Da kommt also mangelndes Vertrauen. Das ist eine von den Dysfunktionen eines Teams. Angst vor Konflikten, zweites. Mangelndes Engagement, das dritte. Unaufmerksamkeit gegenüber Ergebnissen, ist ein viertes. Und dann kam etwas, da horchte ich auf. Vermeidung der Rechenschaftspflicht. Dachte ich, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Interessant. Eine der Störungen in einem Team, Vermeidung von Rechenschaftspflicht. Also jemand sagt, dass er künftig bestimmte Dinge tut oder er übernimmt Verantwortung, macht aber nicht. Und keiner spricht es aber an. Muss auch nicht angesprochen werden, man geht so drüber weg. Es gibt keine Rechenschaft. Und dabei geht es gar nicht um geistliche Kontrolle, sondern um geistliche Partnerschaft. Das finde ich interessant bei diesem M4. Sie sagen, wir helfen einander, dem gehorsam zu sein, was Gott uns anvertraut hat. Und deshalb sagen sie, such und pflege Rechenschaft. Interessanter Gedanke. Mich hat das erinnert an John Wesley. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, damals in dieser Erweckungsbewegung waren ganz viele, die zum Glauben kamen, richtig kaputte Typen. Die kamen aus Süchten, die kamen aus einer völlig zerstörten Biografie. Und Jesus brachte sie in Klassen, in Gruppen, Hauskreise würden wir vielleicht heute sagen, und die waren von Rechenschaft geprägt. Die erzählten einander immer, wie ist es gelaufen? Wie ist es dir gelungen, mit Jesus zu leben, in seinem Sinne zu handeln? Und das haben sie einander erzählt. Dass das alles auch immer andere Seiten noch haben kann, ganz klar. Aber ich merke, das ist also auch eine Hilfe. Ein Freund von mir, auch ein Pastor, irgendwie habe ich mit denen dauernd zu tun. Ein Freund bat mich, der hatte einen Bandscheibenvorfall, auch so eine typische Krankheit. Und deswegen, wegen des Bandscheibenvorfalls, muss er jetzt jeden Tag Übungen machen. Also vielleicht kennt ihr sowas, ja? Also ich habe dann irgend so ein Leiden und jetzt musst du auf einmal diszipliniert sein. So, und er sagte, ach du Andi, ich kenne mich so ein bisschen, leider ein bisschen zu gut. Und ich weiß so, mit dem Durchhalten bei diesen Übungen, das ist mir so ein bisschen schwer. Könnte ich das folgendermaßen machen? Ich schicke dir jeden Tag so eine kleine SMS, dass ich es gemacht habe. Und wenn ich dir keine Nachricht schicke, darfst du mich anrufen und mich darauf ansprechen. Ich habe gesagt, oh, okay, machen wir so. Hat ihm geholfen, sagt er. Und zwar, dass es sein Rücken wieder besser wurde und dass er es durchgehalten hat. Ich weiß auch nicht, warum ist das eine Hilfe? Ja, weil wir Menschen eine Tendenz zur Trägheit haben. Vielleicht ist das nicht bei allen so, vielleicht bei dir nicht. Das ist ja auch ein Problem. Das Problem, wenn ich mein ganzes Leben von meinen Gefühlen leiten lasse. Also ich weiß von meiner Erfahrung her, dass mein Gefühl nicht so ganz immer zu trauen ist. Ich neige wahrscheinlich eher dazu, mich manchmal zu verausgaben, statt mal Ruhe zu haben. Ich müsste meinen Freund vielleicht anrufen und sagen, ob ich meinen Sabbat eingehalten habe. Und dann würde er sagen, Andi, bleib dran. Meine Gefühle sind manchmal nämlich bestechlich, so ein bisschen korrupt. Und sowas für die einen Trägheit oder Verausgabung ist, das kann manchmal nämlich ganz schön gute Gefühle verursachen. Also wenn ich mich nach denen allein richte, dann fürchte ich, erreiche ich das Ziel nicht. Du musst erstmal deinen inneren Schweinehund überwinden. Das steht nicht in der Bibel, das hat mein Schreibmaschinenlehrer immer wieder gesagt. Während wir also so triste auf die Tasten immer wieder hauten, um die Kombinationen zu lernen, sagt er so, egal, ihr müsst euren inneren Schweinehund überwinden, bevor ihr das richtig lernt. Aber ich merke, der Paulus hat mal gesagt, die menschliche Natur richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes. Und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Konflikt miteinander. Und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite dich drängt. Mensch, das muss einem doch gesagt werden, was da in mir los ist. Und was für ein Irrtum, wenn ich denke, dass alle Triebe in mir befreit und gelebt werden müssten. Oh wei, wo käme ich denn da hin? Und wer hätte sich dann am Ende durchgesetzt? Wo wir schon in unserem Leben nicht lernen, gegenüber anderen Rechenschaft abzulegen, da kann sich zumindest in gewisser Hinsicht auch so ein Schlendrian durchsetzen. Oder es geht in verschiedene Richtungen, so eine Art Korruption. Es ist also sehr gut, wenn ich Rechenschaft gebe. Und wir lernen, jeder, der Jesus folgt, wird ihm Rechenschaft geben. Und lasst uns nochmal genau sehen, was denn das bedeutet. Vers 20. Und es trat herbei, der die 5 Talente empfangen hatte und brachte andere 5 Talente und sagte, Herr, 5 Talente hast du mir übergeben, siehe, andere 5 habe ich dazu gewonnen. Und der Herr, er hört zu, er schätzt Wert, was geschehen ist. Und sein Urteil, das ist das Entscheidende. Es sind ja seine Güter und es ist sein Maßstab. Nämlich, was ihm gefällt und was nicht. Und was er sieht, gefällt ihm. Der Herr lobt nicht nur die Arbeit. Der Herr lobt seinen Knecht. Er sieht nämlich eine Haltung, ein Wesen, eine Persönlichkeit dahinter. Er sagt nicht nur, hast einen guten Job gemacht. Er sagt, guter Knecht. Guter und zuverlässiger. Ich sehe dich und was ich sehe, gefällt mir richtig gut. Du bist mein tüchtiger und treuer Knecht. Ich sehe, wer du bist. Und ich sehe da vor mir also diesen Knecht stehen und sein Gesicht strahlt. Und das Gesicht des Herrn strahlt. Toll. Du bist klasse. Hört auch noch das Zweite. Der Herr sagt nicht nur, du bist ein guter Knecht, sondern er sagt auch, über weniges warst du treu. Mensch, wir dachten, das war schon viel. Über vieles werde ich dich setzen. Also wer gedacht hat, dass das, was uns Gott bisher anvertraut hat, schon viel war, das Große kommt erst noch. Die Fülle, die er uns anvertrauen will. Da haben wir noch gar keine Vorstellung davon. Bisher dachten wir, das war schon all sein Habe. Und jetzt sagt er, jetzt möchte ich dich noch über viel mehr setzen. Das ist also das Zweite. Weil du zuverlässig warst, du hast dich bewährt. Es ist also gar nicht zu Ende das Ganze, sondern es beginnt erst. Das Ganze war eine Art Test, wie du es mit der Verantwortung hältst. Jesus lässt uns ein Übungsfeld, in dem wir vieles probieren dürfen, in dem er keine Vorgaben geradezu gibt und sagt, mach, setz ein. Und er will sehen, ob er uns noch mehr anvertrauen kann. Das alles, was wir schon als viel empfinden, sagt er, die Fülle kommt erst noch. Das war ein Vorgeschmack. Ich habe noch viel mehr mit euch vor. Es wird euch gefallen, so viel jetzt schon. Achten wir noch auf das Dritte. Geh hinein in die Freude deines Herrn. Der Knecht gehört ja zum Haus, zur Hausgemeinschaft dazu. Und jetzt ist der Herr wieder da. Und er bestätigt das Miteinander und sagt, komm rein, wir freuen uns an unserem Miteinander, an dieser Gemeinschaft. Komm rein in die Freude deines Herrn. Das heißt, künftig ist das eine Beziehung, die so von Jubel und Freude und von einer Feier geprägt ist. Und all das bisher hat das bestätigt. Diese Gemeinschaft, die da entsteht, die beruht auf Vertrauen, die sich bewährt hat. Alle freuen sich, weil das Haus des Herrn so richtig, weil dafür etwas gewonnen wurde. Der Knecht hat sich die Freude seines Herrn zum Maßstab gemacht. Er hat sozusagen gesagt, dein Wille, Herr, das ist jetzt mein Wille. Das will ich auch. Dein Wille geschehe. Das sagt also etwas aus über die Beziehung. So, und jetzt kommt der Zweite. Es trat auch herbei, der die zwei Talente empfangen hat und sprach, Herr, zwei Talente hast du mir übergeben. Siehe, andere zwei Talente habe ich dazu gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh hinein in die Freude deines Herrn. Nehmt ihr etwas wahr im Vergleich zum ersten? Er sagt ihm das Gleiche, ne? Also das ist nicht Einfallslosigkeit. Er sagt, Mensch, ist doch eine andere Person und sowas. Sondern ich höre eine andere Botschaft da heraus. Der Zweite, dem hätte er ja auch sagen können, naja, so, das geht aber noch besser. Also wenn du dich ein bisschen mehr angestrengt hast, der andere hat 6 Talente mehr erwirtschaftet. Wenn es dem Herrn wirklich nur um Profit ginge, dann müsste er sagen, 4 ist ein bisschen wenig, ne? Aber es geht ihm gar nicht um den Profit. Es geht ihm darum, dass dieser Knecht sich bewährt hat. Seine Haltung, sein Willen, sein Wesen, das entscheidet. Und er sagt also dem, der nur 4 erwirtschaftet hat, genau das gleiche Lob. Recht so. Du hast das super gemacht. Ich lobe dich. Mensch, Lob aus höchstem Munde. Ich erweitere dein Gebiet. Du, ich traue dir noch viel mehr zu. Das wird richtig gut. Und komm rein in die Freude deines Herrn. Wow, es geht gar nicht um die Summe, die erwirtschaftet wurde. Mensch, gute Freude, gute Stimmung im Hause Gottes, im Reich Gottes. Alle freuen sich, kann es nicht für alle so sein. Ah, die Realität ist leider ein bisschen anders. Vers 24. Es trat aber auch herbei, der das eine Talent empfangen hat und sprach, Herr, ich kannte dich. Ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Ich finde ja, das beginnt mit der Unterstellung. Also diese Rechenschaft. Es beginnt mit einem Vorwurf. Ich weiß nicht, vielleicht hätte es auch ausdrücken können, also ich kann dich nicht leiden. Oder das steht dir doch hier gar nicht zu. Es ist manchmal komisch. Es ist der, der das eine empfangen hat. Manchmal vergleicht man sich ja mit anderen. Ich habe so wenig von Gott empfangen. Ach, das brauche ich so für mich oder ich kann das nicht einsetzen. Schau, der da vorne, der das alles kann. Aber auch das Kleine, das mir anvertraut wurde und mein Umgang mit diesem kleinen bisschen zeigt meinen Willen, zeigt meine Haltung gegenüber Gott. Das zeigt sich noch nicht daran an den 10 oder an den 2, es zeigt sich auch an dem einen einzigen Talent. Erstaunlich finde ich, dass der Herr ihn erstmal reden lässt. Und der Knecht richtet seinen Blick auf den Herrn. Der sei hart, der kassiert und ich fürchtete mich. Ich würde dir sagen, er lenkt ein bisschen ab. Er lenkt auf den harten Chef, auf die Gefühle. Aber es kann letztlich nicht die Haltung verbergen, die dahinter zum Vorschein kommt. Hier hat einer seinen Dienst verweigert, weil es nicht sein eigener Gewinn ist. Was habe ich denn davon? Du kassierst das einfach ein. Okay, er kann sich nicht freuen, dass Gott einen Gewinn dabei hat. Sein Wille dreht sich nur um sich selbst. Wenn Liebe der Wille ist, sich zu schenken, dann zeigt der Wille von diesem Knecht, dass er sich um lieblose Eigensucht dreht. Er hat also eine gewisse Ausrede. Und die Frage ist, kommt er damit durch? Er sagt ja sogar, Mensch, ich fürchtete mich. Ja, was will man da noch sagen? Da kann man ja nichts gegen sagen. Und ich sage nur mal für diejenigen, die mit Ängsten zu kämpfen haben, darum geht es gar nicht. Jesus weiß sehr wohl, mit welchen Ängsten wir zu kämpfen haben, mit welchen Schwachheiten wir zu kämpfen haben. Aber er sieht dahinter eine Haltung und eine Bereitschaft, das bisschen, was ich habe, trotz meiner Ängste und Probleme einzusetzen und meiner Mühen, oder ob ich ganz auf mich bezogen bleibe und Gott dafür einen Vorwurf mache. Und der Herr sagt zu ihm, ich sehe, wer du bist. Ein schlechter und ein fauler Knecht. Angst und ich? Profitgierig? Dann, wenn du das wirklich wüsstest über mich, wenn du wirklich so eine Gotteserkenntnis hast, dass Gott ein harter Mann ist, der kassiert, wo wir uns engagiert haben, na, dann investierst in die Bank. Dann hat Gott noch einen Profit und einen Zinsen davon, sagt er. Aber das hast du nicht, du vergräbst es einfach nur. Und das bedeutet, du ignorierst den Herrn. Dir kann ich offensichtlich nichts anvertrauen. Und deshalb wird dir weggenommen, was ich dir gab. Du misstraust mir? Gut, du musst gar nicht länger bei mir sein. Du bist entlassen. Du bist draußen. Heute würde man sagen, du fliegst. war das nicht genau im Sinne von dem Knecht, dass er sagt, ey, bei so einem Herrn will ich gar nicht arbeiten? Du bist draußen, aber Jesus sagt, das ist kein neutraler Grund. Die Schwierigkeit ist, wenn du erst siehst, um was es eigentlich geht, dann ist das ein einziges Heulen und Bedauern da draußen. Ich merke, wie mich das trotz allem trifft. Eben war da noch Freude und ein Miteinander und hier bringt einer Misstrauen und Trägheit hinein und die haben offensichtlich in Gottes Haus keinen Platz. Die Minen haben sich verfinstert und er hat Finsternis gewählt. Mensch, wenn du zu Jesus gehörst, nimm es dir zu Herzen und sieh so zu, dass du lebst, dass Jesus seine Freude dran hat. Setz die Güter, das, was du hast, setz es ein in seinem Sinne. Es gibt in mir, es gibt in uns eine Tendenz sowohl zum guten Knecht als auch zum schlechten Knecht. Welcher wird sich durchsetzen? Folgst du deiner Trägheit oder deinem Eigensinn? Pflegst du die Bereitschaft, was du hast, trotz all deiner Grenzen es einzusetzen? Jedenfalls hat unser Handeln Konsequenzen. Wirst du an dem Tag, wo wir ihm Rechenschaft ablegen, wirst du sehen, er lobt dich. Er strahlt über dir. Oder wirst du draußen sein, weil du ihn zeitlebens ignoriert hast? Und weil du eigentlich die ganze Zeit mit ihm schon nichts anfangen konntest? Wenn es nach Jesus geht, dann will er, dass Gottes Angesicht über dir aufstrahlt. Und dass du eine ewige Perspektive hast in der Freude deines Herrn. Deshalb erzählt er uns diese Geschichte, damit wir sie beherzigen. Also, die Botschaft dieses Gleichnisses will ich nochmal zusammenfassen mit einem Vers von Manfred Siebald. Das Leben sieht ganz anders aus, wenn wir mit Gottes Augen sehen. Wir lernen anders mit der Welt und mit uns selber umzugehen. Was wir so fest in Händen halten, das ist uns alles nur von Gott geliehen. Wir dürfen es verwalten, wir dürfen es gestalten und geben es zurück an ihn. Amen.